Text. Kommt, lasst uns ziehen zum Hause unseres Herrn, zum Hause Gottes. Üblicherweise nimmt man ja diesen Predigtext aus Jesaja 2, wer also seine Bibel dabei hat, möge sie gerne aufschlagen. Ich lese nachher noch den Predigtext hier von der Jerusalemer Übersetzung. Aber üblicherweise hat man mit diesem Predigtext ja verbunden das, was dann nachher in Vers 4 steht, dass man die Schwerter zu Pflugscharen schmiedet. Und ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, als vor dem UNO-Gebäude in New York dann dieser eine Arbeiter steht, der da ein Schwert hat und dann mit einem Hammer das zu einer Pflugschar umschmiedet, Schwerter zu Pflugscharen. Heute, vor 72 Jahren, ist die erste Atombombe geworfen worden. 8.15 Uhr explodiert in Hiroshima. Heute wird sicherlich dieser Text in diese Richtung hin ausgelegt werden, dass wir uns natürlich als Menschen wünschen, dass all diese Dinge umgeschmiedet werden. Was haben wir gelernt? Wir haben noch stärkere Waffen erfunden, noch mehr als nur ein Schwert oder eine Axt oder was auch immer, sondern viel schärfere Waffen, vor denen wir mittlerweile Angst haben. Lasst uns unsere Waffen umschmieden. Ist das der Text? Ist das das, was der Prophet sagen will? Wir hören es gern und wir wünschen es uns und sagen, o Herr, schenk das von oben aus dem Himmel, dass wir das alles tun. Aber ansonsten würde ich gerne so weiterleben wie heute. Was soll Gott uns noch weiter schenken als den Wohlstand, den wir haben, als den Frieden, den wir haben? Wir können doch eigentlich so weitermachen, wie wir leben. Es tut sich doch eigentlich ganz gut, nur dass man halt eben diese Waffen hat. O Herr, schenk den Frieden aus deiner Höhe, aber wir würden gerne anders weiterleben. Und genau das macht der Text ja nicht. Das möchte der Prophet, das möchte Gott durch den Propheten ja gar nicht sagen, dass er uns einfach den Frieden schenkt und wir bleiben so, wie wir sind, sondern kommt und lasst uns ziehen. Und zwar dorthin, wo Gott uns sein Wort sagt. Und dann wird aus seinem Munde, aus seiner Stadt, von dem Berg Zion Weisung ausgehen. Das ist mit Mühe verbunden. Das bezeichnet ja einen Pilgerweg. Das ist etwas, wo sich Leute auf den Weg machen. Und wenn wir gleich diese Nebenbemerkung hören in dem Text, den ich dann auch wirklich gleich lese, dass es hochgeht und dass der Berg des Herrn feststehen wird und der höchste der Berge sein wird, dann muss man sich vorstellen, dass die Pilger von Jericho unten aus dem Jordan graben, also das heißt Höhe, Totes Meer, dann bis zum Berg Zion hochziehen müssen, also minus 428, das Tote Meer ist derzeit auf 428 minus Höhe. Bis auf 828 ist also der Ölberg, der dem Tempelberg, dem Berg Zion gegenüber ist. Das ist subjektiv für einen Pilger, der da zu Fuß eben vor 1000 oder 2000 oder 3000 Jahren hochgepilgert ist. Und noch eine Biegung und noch eine Biegung, das ist ja voll von Hügeln, das war ein Fußweg, das waren felsige Ecken, das war nicht sehr schön zu laufen und immer noch ein bisschen, hört das denn nicht auf, geht das denn immer noch weiter, der Berg Gottes muss ja wohl der höchste in der ganzen Welt sein, ist er natürlich nicht, Mount Everest ist höher. Aber subjektiv haben die Pilger diesen Eindruck gehabt, noch ein Meter und noch eine Anhöhe und noch ein Stück mehr und so weiter und so weiter. Aber es macht eben deutlich, dass dieser Vers oder dieser Prophetentext in eine Pilgersituation hineinspricht. Israel ist ein Pilgervolk. Und sie gehen zum Berg Zion, sie gehen nach Jerusalem, sie wollen von Gott hören, was gut und was richtig ist. Wie kann mein Leben gelingen in diesem Land, wo Milch und Honig fließt? Und jetzt möchte ich auch den Text wirklich lesen. Jesaja 2, die Verse 1. Bis 5. Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem schaute. Allein da habe ich schon geblockt und sagte, wie kann denn das, was will Gott damit sagen? Normalerweise würde man ja sagen, das Wort muss man hören. Nicht? Wenn ich rede, hört ihr zu. Wunderbar, wenn ihr leise seid und zuhört. Dass er das Wort Gottes schaut, was heißt das? Und da ist mir eingefallen im Neuen Testament, Jesus ist das Wort Gottes. Das heißt also, das Hören, wenn Gott redet, ist das eine Begegnung. Hat also damit zu tun, dass wir nicht nur ein paar Worte hören, sondern dass wir ihm begegnen. Jesus, ihm begegnen, Gott selber sehen und wahrnehmen und ihn wahrnehmen und so weiter und so weiter. Darum soll es aber heute nicht gehen. Ist aber hochinteressant zu sehen, wie der Prophet Gott begegnet. Das Wort Gottes etwas ist, was aus der Beziehung zu Gott entsteht. Und nicht nur einfach irgendwie das Wort chemisch rein, irgendwie Druckerschwärz oder so irgendwas, sondern ich komme in die Nähe Gottes. Ich mache mich auf dem Weg, um ihn zu sehen, ihn nicht nur zu hören, sondern ihm zu begegnen. Aber eigentlich geht's ab Vers 2 weiter. Am Ende, da habe ich geschrieben Hinterteil. Das steht tatsächlich im hebräischen Urtext. Und zwar Beacharit. Das heißt, am Hinterteil der Zeit. Und es will uns darauf hinweisen, dass es nicht am Anfang ist, dass Gott sagt, ihr bekommt den Frieden geschenkt und dann könnt ihr wieder weiterleben, so wie bisher, sondern es macht, das Wort Gottes macht deutlich, der Frieden ist etwas, was dann folgt. Das geschieht am Hinterteil der Zeit. Wenn du, und dann kommt all das andere, um was es eigentlich heute in der Predigt geht. Und das dürfen wir nicht verwechseln. Wir wünschen heute gerade am Atombombenabwurftag, dass natürlich alles umgeschmiedet wird, alle Bomber und alle B-52 und was man da alles so umschmieden kann, dass das Gott sofort schenkt und wenn es einen Gott gibt, warum lässt er das zu und den Krieg und die Maschinengewehre und all diese Fragen, die wir haben. Aber eigentlich macht der Prophetentext deutlich, das ist etwas, was am Hinterteil der Zeit passiert. Wenn du diese Wege nämlich gegangen bist mit Gott, das geschieht nicht gleich am Anfang. Da musst du mit dir kämpfen, da musst du mit jedem einzelnen Höhenmeter vom Toten Meer unter normal Null, bis du dann oben auf dem Berg Zion bist. Und das ist jeder Schritt und das ist mühsam. O Herr, schenk mir Geduld und zwar ganz schnell. Natürlich, wir wollen das immer ganz ruckzuck haben. Friede muss von oben kommen, dann wissen wir, es gibt einen Gott und wenn wir ihn haben, dann interessiert er uns schon nicht mehr. O Herr, wir leiden Hunger und wenn wir im Wohlstand leben, kommt keiner mehr in Gottesdienst. Nicht so sind wir als Menschen. Der Prophetentext macht deutlich, das ist ganz am Ende. Das ist ein Ergebnis dessen, dass du mit Gott deinen Lebensweg gehst. Alleine hier müsste man die Predigt schon nicht, an der Stelle müsste man noch mal ein bisschen tiefer bohren, was das heißt in deinem Leben. Nicht in deinem Hinterteil, das sicherlich nicht. Am Ende der Tage wird es geschehen, da wird der Berg des Hauses Jahwes fest gegründet stehen an der Spitze der Berge und erhaben sein über die Hügel. Zu ihm strömen alle Völker, dorthin pilgern viele Nationen und sprechen auf, lasst uns hinaufziehen zum Berge Jahwes, zum Hause des Gottes Jakobs. Er lehre uns seine Wege und wir wollen auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird ausgehen das Gesetz und das Wort Jahwes von Jerusalem. Dann wird er richten zwischen den Völkern und vielen Nationen Schiedsrichter sein. Sie werden umschmieden ihre Schwerter zu Pflugscharen, ihre Speere zu Winzermessern. Nimmer wird Volk gegen Volk zum Schwert greifen. Üben wird man nicht mehr zum Krieg. Haus Jakobs, wohlan. Lasst uns wandeln im Lichte Jahwes. Kommt und lasst uns ziehen vor das Angesicht Gottes. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung. Eine wichtige Entscheidung, die man trifft. Eine Herausforderung. Es ist Mühe, es ist ein langer Weg. Du musst deine Wasserflasche einpacken. Du musst dir feste Schuhe, wahrscheinlich 2, 3 Paar, mitnehmen. Du musst dir muss dich vorbereiten auf diesen Weg. Es kostet dich etwas. Man muss sich aufmachen. Man muss sich losreißen. Man muss das Alte hinter sich lassen, um das, wo Wort Gottes entsteht und gesagt wird, dann hinzugehen. Und das ist eine ganz wichtige geistliche Erfahrung. Wenn ich mit Gott meinen Lebensweg anfange oder gehen will, dann muss ich bestimmte Sachen hinter mir lassen. Dann kann ich nicht so leben wie bisher. Dann muss es anders werden. Frieden entsteht als Frucht, als etwas, als Ergebnis eines Weges, den ich mit Gott auf dem Weg bin, den ich mit Gott gehe. Wo er mich verändert, meine Art und Weise verändert, meinen Umgang mit anderen Menschen verändert. Es kostet mich etwas. Und nicht umgekehrt, dass man sagt, wenn es einen Gott gibt, wie kann er die Kriege in dieser Welt zulassen? Ja, schau dich doch an mit deiner Familie, wie das zu Hause aussieht. Wenn ihr miteinander Familienrat haltet, ich fang doch da an, Schwerter umzuschmieden, auch wenn es nur rhetorische Schwerter sind. Die kleinen Spitzen, die man Onkel und Tante und Bruder und Schwester und was weiß ich was, hier und da, nicht? Da fängt es doch an. Wie kann man Gott Vorwürfe machen, oh Herr, warum gab es die Atombombe? Wenn man zu Hause das mit den Schwertern auch erstmal lernen muss, ist das nicht eine Folge, wenn zu Hause die Schwerter umgeschmiedet worden sind, dass dann auch in der Welt mancher anfängt, vielleicht Schwerter umzuschmieden? Ich habe gelesen, ich weiß jetzt gar nicht, wo das war, bei der Hochzeit, ein Vater gab seine Tochter einem jungen Mann erst dann, wenn er vor der Hochzeit einen Menschen aus dem Nachbardorf umgebracht hat. Dann war er fähig, meine Tochter zu kriegen. Nicht? Wenn, solange solche Dinge üblich sind, nicht? Und wenn man jetzt keinen mehr umbringt, sondern irgendjemand was anzündet oder den Maibaum umsägt oder irgend sowas, nicht? Dann kannst du meine Tochter kriegen. Also solange solche Dinge üblich sind, wie kann da Erweckung geschehen? Wie kann da etwas aufblühen im Reich Gottes? Schwerter zu Pflugscharen, da können wir Gott keinen Vorwurf machen. Er hat weder die der Little Boy, der heute gefallen ist vor 72 Jahren, noch das Flugzeug, die Annalor Gay gebaut. Das sind alles wir gewesen. Da kann man doch Gott nicht den Vorwurf machen. Herr, schenk uns Frieden, aber bitte sofort. Nein, am Ende der Tage wird es geschehen. Wenn du langsam und Schritt um Schritt mit Gott diesen Weg gegangen bist. Es kostet uns etwas, auch unsere Bequemlichkeit. Es ist Mühe, es ist ein langer Weg und die Steine, die da liegen, da wussten die Israeliten, was das heißt, auf dem Weg von Jericho nach Jerusalem. Und da sind dann auch die Räuber und da sind all diese Dinge, die wir aus dem Neuen Testament kennen. Sich da durchzubewegen. Man könnte natürlich auch sagen, wenn der Herr will, dass ich auf die Pilgerfahrt gehe, dann muss er alle Räuber vernichten. Na, das macht er aber nicht. Alle Steine mir aus dem Weg räumen, macht er aber nicht. Darüber nachzudenken, was heißt das? Am Ende der Zeit, am Ende der Tage als Frucht. Die Jerusalemer Übersetzung übersetzt etwas undeutlich in der Folge der Tage. Und macht damit auch deutlich, dass das eine Folge ist, eine Frucht ist. Im übertragenen Sinn aufbrechen aus dem eigenen Sitzkissen, losmarschieren, auch wenn es unbekannt ist, ungewiss ist. Und so wie du gerade gesagt hast, nicht, als ich angefangen habe, mit Gott zu gehen, da wusste ich noch nicht von dem und von dem und von dem und aus der Bibel wusste ich noch nicht alles. Und ja, das ist etwas Ungewisses, etwas, wo ich noch nicht hundertprozentig alles einordnen kann, was da geschieht und geschehen könnte. Leben mit Gott ist nicht einfach. Und wenn das Wort Gottes sagt, das ist Kampfgebiet, du bist Soldat Gottes, wo wird der Feind Krieg führen? Im eigenen Bereich oder wird er nicht das in mein Territorium tragen wollen? Krieg und Auseinandersetzung, die Schwierigkeiten, die wird er bei den Christen verursachen, nicht bei den Menschen, die sowieso zu ihm gehören. Wo wird der Satan versuchen, an dir und deinem Leben rumzupulen, wenn du dich aufmachst zum Gottesdienst? Lässt deinen Reifen platzen und die Brötchen kalt werden und was weiß ich was. Wo man sagt, jetzt gehe ich nicht mehr zum Gottesdienst. Jetzt kann Gott das nicht mehr von mir erwarten. Nur so kann ich in den Gottesdienst nicht kommen und so. Nicht, wird es nicht so sein, dass der Feind den Kampf in unser Territorium, das heißt also in das Territorium Gottes hineinträgt, seine Leute, die sowieso nicht in Gottesdienst geht, die wird er Ruhe in Ruhe lassen. Die werden frühmorgens wunderschön Frühstück essen können. Wir haben das Problem. Wir haben den Kampf. Und wenn die Gebote, wenn es also dann um die Gebote geht, wenn es also darum geht, dass wir Fünfe nicht mehr gerade sein lassen sollten, Es ist viel einfacher, wenn man immer mal wieder fünfe gerade sein lässt. Es ist viel schwerer zu sagen, ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Den Kampf haben wir. Man kann nicht sagen, mit der Bekehrung bekommst du ein einfaches Leben. Nein, du wirst auf die Straße mit den Steinen geschickt. Und dann fällt dir auf, dass die Nase von dem krumm ist und das. Es lohnt sich aber. Die Vorfreude auf den Tempel, die Feier zur Ehre Gottes, das spricht aus diesem Text sehr stark heraus. Lasst uns gehen, lasst uns Gott feiern. Denn wir sind das Volk, das Gott auserwählt hat. Uns hat er sein Wort gegeben. Er redet mit uns. Wir sind das Volk, mit dem Gott redet. Und wir sind das Volk, mit dem Gott feiert. So eine Pilgerstrecke ist eine fröhliche Sache. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Wir dürfen mit unserem Gott, der uns dieses Land gegeben hat, zusammen sein und feiern. Stört euch nicht an den Steinen, die auf dem Weg dahin liegen, sondern freut euch darüber, dass er derjenige ist, der zu uns redet. Das war ein Vorrecht. Das Vorrecht Israels, Gott redet mit uns, wir sind auserwählt. Gott hat uns auserwählt, mit ihm zusammen zu feiern und hier auf der Erde und das wird im Himmel dann auch so sein. Dieses Wort Gottes geht aus vom Zion, von der Wohnstätte Gottes und dorthin pilgern wir. Wir haben Zugang zum Reden Gottes, zu dem Platz, wo Gott wohnt. Was muss das für eine Vorstellung gewesen sein? Für eine Freude. Ich bin einer, den Gott einlädt. Und dann komme ich auch. Das ist nicht so, dass der Gottesdienstbesuch das Sonntagsmorgensfrühstück stört. Oh nee, heute möchte ich nicht, die Marmelade ist noch nicht oder was. Sondern, dass das eine Feier, eine fröhliche Sache ist, weil Israel weiß und spürt, Gott hat uns eingeladen, in seine Nähe hineinzukommen. Gebote Gottes, Wort Gottes. Wort Gottes ist nicht nur etwas, wo Israel weiß, er redet mit uns. Gott spricht mit uns, sondern die Worte Gottes gehören zum Thema Befreiung. Gott hat uns aus Ägypten herausgeholt und bevor er uns in das verheißene Land führt, redet er mit uns und sagt uns, wie wir leben können, wie wir sinnvoll leben können, ohne dass permanent irgendein Sklaventreiber hinter uns steht. Die Gebote Gottes sind etwas, was mit der Befreiung zu tun hat. Dort in Ägypten haben uns die Leute immer gesagt, was wir zu tun haben. Die waren stärker, weil sie die Peitsche und das Schwert in der Hand haben. Aber wie geht man denn miteinander um, wenn man kein Schwert in der Hand hat oder wenn man keine Peitsche in der Hand hat, wenn nicht der Stärkere immer sagt, wo es längs geht? Gesetze braucht man nicht, wenn man es zulässt, dass der Stärkere das Sagen hat. Dann sagt der Stärkere, wo es lang geht. Wenn man aber gerecht als Volk miteinander, sodass auch die Schwachen ihr Recht bekommen, wenn man als Volk so leben soll, dann muss man Gebote haben, die für alle gleichermaßen gelten. Die für alle gleichermaßen gelten. Für diejenigen, die einflussreich sind im Volk, die das Geld haben, die sich das Recht auch kaufen könnten. Und für die Armen, für die Witwen und Waisen, wie oft kommt das in den Psalmen und auch in den Propheten vor, dass Gott ein Gott ist, der sich um die Rechte von Armen, Witwen, Waisen kümmert. Weil das Gebot Gottes für jeden gilt, ohne Ansehen der Person. Das ist für die damalige Zeit eine Errungenschaft sondersgleichen. Und man muss immer wieder drum kämpfen, auch in unserer Gesellschaft, dass die Reichen sich nicht das Recht kaufen. Man muss auch heute wieder drum kämpfen. Auf jeden Fall. Gebote Gottes sind der Beginn der Freiheit, ist der Beginn des Rechtes. Der Beginn der Gerechtigkeit, all das kommt aus dem Gebot Gottes, das es für alle gilt. Und Gott wird richten. Das heißt, er wird entscheiden, was richtig ist. Er wird unser Leben ordnen. Er wird uns zeigen, wie man miteinander leben kann, ohne Schwert und ohne Peitsche. Das ist ein kultureller Fortschritt, ein riesiger kultureller Fortschritt. Wehe dem Volk, was da wieder zurückfällt, was durch Geld und gute Rechtsanwälte das Recht beugen kann. Wohlstand. Wohlstand mit Geboten ist etwas, was in Gerechtigkeit geschieht. Wohlstand ohne Gebote macht selbstgefällig, eingebildet, dekadent und man kann sich das Recht kaufen. Wohlstand ohne Gebote? Wohlstand, Gerechtigkeit, Gebote Gottes entstehen und können gelebt werden, wenn man miteinander sich vor dem Angesicht Gottes beugt. Wenn sich der Reiche beugt und wenn sich der Arme beugt. Kommt und lasst uns ziehen miteinander. Der Einflussreiche und der Arme. Witwe und Waise und der Adelige. Lasst uns miteinander, das heißt, die Gebote Gottes greifen dann, wenn der Arme und der Reiche sich miteinander aufmachen, vor dem Angesicht Gottes sich zu beugen. Wenn sich nur die Hälfte der Bevölkerung beugt, was dann? Die Pilgerreise muss das ganze Volk mitmachen. Ist etwas, wo wir als Volk, wo man als Volk miteinander in der Gemeinschaft zu Gott kommt und sich bei ihm beugt. In dem Moment, wo viele, zu viele sagen, oh, ich sehe das ganz anders. Gebot Gottes, oh, kann man so sehen, kann man so sehen. In dem Moment fängt es an zu kippen. Gebote sind etwas, was mich in die Freiheit und in den Wohlstand führt, solange wir miteinander uns vor Gott beugen. Wenn wir das auflösen, Gebote geben dann Schutz, ordnen das Leben, ermöglichen den Zusammenhalt und auch das Zusammenleben ohne Peitsche und Schwert des Stärkeren. Wehe, wenn der Stärkere wieder versucht, die Macht an sich zu reißen, sei es in der Ehe, sei es in einer Gemeinde, sei es in einer Stadt, sei es in einem Land, sei es in Europa, wo auch immer, in welcher Ebene auch immer. Auch der Mann oder eine Frau ist in der Lage, die Ehe völlig auf den Kopf zu drehen, wenn irgendjemand in einer Ehe wieder anfängt, das Schwert in die Hand zu nehmen. Wenn man sich miteinander vor Gott beugt, dann ist Gott der Herr. Das gilt in einer Gemeinde genauso wie in einer Ehe oder auch für ein ganzes Volk. Gebote schaffen Maßstäbe. Sie helfen bei Entscheidungen. Wenn ich zu Gott gehe und sage, Herr, was sagt dein Wort für diese Situation? Und wenn man miteinander in der Bibel nachschaut, was denn wohl Gottes Wort dazu sagt? Dann kommt man miteinander auf einen gemeinsamen Weg und Gott ist mein Herr und Gott ist unser Herr. Wenn aber immer einer entscheidet oder immer einer, ein Ehepaar oder Familie oder wie auch immer, oder in einer Gemeinde, ich entscheide, ich bin der Leiter, ihr habt zu kuschen, dann ist Gott nicht mehr der Herr. Wenn das Wort Gottes, das, was Gott sagt, uns miteinander führt, dann ist Gott der Herr und übt auch seine Herrschaft aus. Und wir haben keine Marionettenfäden an unseren Händen, keiner von uns. Gott wird uns immer die Freiheit, solange Gnadenzeit ist, wird er uns immer diese Freiheit lassen. Auch zu seinen Geboten Nein zu sagen. Und alle Folgen wird man tragen müssen. Alle Zeitschleifen, die man gehen muss, solange man nicht das Wort Gottes in seinem Leben befolgt. Solange Betrug oder Lüge für mich, ja, kann man machen, muss man ja nicht immer die Wahrheit sagen. Solange wirst du deine Zeitschleifen immer wieder gehen. Es ist mühsam, auf diese Art und Weise durch Fehler immer wieder lernen zu müssen. Es ist viel sinnvoller und schneller, mit dem Wort Gottes in der Hand seinen Weg zu finden und zu wissen, was ist gut und sinnvoll. Gottes Gebote haben einige Jahrtausende überstanden und haben ganze Völker geprägt, haben Frieden geschafft, Versöhnung zwischen Deutschen und Polen und so weiter und so weiter. Mein Leben soll gelingen. Gott gibt mir sein Wort. Kein Pilger geht zum Heiligtum und nimmt alle Mühen auf sich und dann beim Gottesdienst nicht dabei zu sein und zu sagen, oh, heute habe ich keine Lust. Nicht? Er geht tagelang dorthin und dann, wenn Gottesdienst am Tempel ist, dann sagt er, ach nee, heute nicht. Und geht dann wieder zurück. So ein Blödsinn. Jeder Pilger geht aber auch ganz. Er lässt nicht die Hälfte seiner Person zu Hause, er geht ganz. Er nimmt sein ganzes Leben mit, er lässt Dinge zurück und geht komplett. Er nimmt sich Zeit, er bereitet sich vor. Es ist ein ganzes Leben. Ich nehme mir Zeit, um diesen Moment, um diese Tage, um diese Wegstrecke mit Gott zu gehen. Gebote gelten in der Gegenwart Gottes. Da, wo Gott sie uns sagt, und dafür, wo wir uns miteinander vor Gott beugen. Gebote gelten in der Gegenwart Gottes, und zwar für alle gleichermaßen, denn Christus ist der Herr. Gott ist der Herr. Sie gelten in der Anbetung, das heißt, da, wo wir uns ausstrecken zu ihm und da, wo wir uns beugen vor ihm. Das ist die Voraussetzung. Und da, wo uns die Anbetung, die Gegenwart Gottes, die Worte Gottes, die Gebote Gottes prägen, wird am Ende der Zeit, da wo ich das gelernt habe, in meinem Leben werden Schwerter umgeschmiedet. Garantiert. Da, wo du die Herrlichkeit und die Größe Gottes erlebt hast, kannst du auf Schwerter und Gewalt in deinem Leben verzichten. Du schmiedest Schwerter um. Und du merkst, dass diese Art von Kampf, ich bin der Größte, nicht so wie die Orang-Utans dich dann so prommeln und so, nicht dieses Macho-Gehabe, das hast du nicht mehr nötig, das brauchst du nicht mehr, weil du weißt, wer du vor Gott bist. Du musst das den anderen nicht zeigen durch irgendwie Trommeln auf deine Brust oder was, dass du der Größte und der Stärkste und der Schönste und der Beste bist, sondern Gott hat dir deinen Wert gegeben. Christus hat sein Leben für dich gegeben, er hat bezahlt. Du brauchst nicht mehr rumzuzeigen, wer du bist. Du weißt, ich bin von Gott auserwählt. Israel wusste, wir sind von Gott auserwählt. Wir sind eingeladen, mit unserem Gott, der uns geschaffen hat, zu feiern. Kommt und lasst uns ziehen zum Berge des Herrn. Oh Mann, der ist auch der höchste der ganzen Berge geworden. Immer noch ein Weg und immer noch ein paar Steine. Ja, natürlich, auf dem Weg dahin sind Steine, selbstverständlich. Anbetung von Herzen. Gebote gelten für alle. Gebote sind ja wie Leitplanken auf der Autobahn. Ja, natürlich. Und wenn sie von allen miteinander anerkannt werden, ist das wunderbar. Wenn der Stärkere wieder anfängt, die Gebote umzuschreiben, ist das vielleicht wie, wenn in Britannien die Lkw-Fahrer sagen, wir fangen ab morgen mit dem Rechtsverkehr an. Erstens, weil wir die Straßen am längsten befahren. Zweitens, weil wir die Straßen am besten kennen. Drittens, weil wir die Stärksten sind. Die anderen müssen sich um uns. Was wäre, wenn sowas passiert? Die Lkw-Fahrer fangen in Britannien morgen an mit dem Rechtsverkehr. Man ändert einfach die Gebote um, weil man der Stärkste ist. Was würde da passieren? Nur wenn man miteinander sich vor Gott beugt. Gebote, welche Gebote gelten? Alle Speisegebote des Alten Testaments. Jesus macht deutlich, dass wir als Menschen nicht unrein werden durch das, was wir essen, sondern durch das, was herauskommt. Das heißt, das, was im Herzen ist, durch die Worte, durch die Art, wie wir mit Menschen umgehen. Die Gebote Gottes, gerade auch die 10 Gebote, sind Gebote der Beziehung. Das sind ja 2 Tafeln. Einmal die Tafel der Beziehung zu Gott und einmal die Tafel der Beziehung zu den Menschen. Gebote sind Beziehungsgeschichten. Deswegen kann Jesus das ja auch zusammenfassen und sagen, wenn du in deinem Leben Gott an erster Stelle und den Nächsten liebst wie dich selbst, dann sind alle Gebote darin eingehüllt, eingefasst. Er kann das zusammenfassen, alle Gebote in dieses eine Gebot, weil die Gebote Beziehungsgebote sind. Das heißt, achte auf deine Beziehung. Wie gehst du mit Gott um, mit der Zeit vor Gott? Und wie gehst du mit deinen Nächsten um? Wie abfällig behandelst du sie? Wie abfällig bist du in ihrer Gegenwart, in seiner Gegenwart? Speisegebote, Kleidergebote. Das war für Israel und ist vielleicht für Israel bis heute wichtig. Für uns sind die 10 Gebote wichtig, weil sie Beziehungsgebote sind. Dann ist der Friede etwas, was als Frucht entsteht, was automatisch sich in deinem Leben und im Leben deiner Familie und im Leben deiner Gemeinde und im Leben deiner Stadt verändert. In diesem Missionsbericht, den ich vorhin jetzt zitiert habe, wo der Missionar beschrieben hat, was ein junger Mann vor seiner Hochzeit zu leisten hat, Erweckung begann in dieser Ecke, als er als Missionar den Dörfern mitgeteilt hat, gesagt hat, es ist nicht so sinnvoll, immer aus dem Nachbardorf vorher einen umzubringen, wenn bei euch Hochzeit sein soll. Das mögen die nicht. Hört damit auf. Erweckung hat angefangen in dieser Gegend, wo auch immer das war, als sie anfingen, ihr Leben zu verändern anhand des Wortes Gottes, andere Hochzeitsrituale einzuführen. Das hat Auswirkungen gehabt. Plötzlich merkten die Nachbarn, ups, die sind ein bisschen anders geworden. Die gehen anders mit uns um. Woher kommt denn das? Sie haben lange Ohren gekriegt. Vielleicht ist das in unserer Nachbarschaft ähnlich. Wenn die Menschen wahrnehmen, wie du mit ihnen umgehst und plötzlich ist bei dir was verändert, dass sie merken, oh, der hat ja seine Schwerter umgeschmiedet. Woher kommt denn das? Vielleicht werden sie genauso fragend. Das möchte ich auch, das möchte ich auch kennenlernen. Kommt und lasst uns gehen. Das ist ein gemeinsamer Aufruf. Das ist ein Stückchen Entscheidung. Das beginnt mit dem ersten Schritt, auch mit der Vorbereitung dazu, aber beginnt mit dem ersten Schritt. Deswegen, wenn wir jetzt gleich beten, möchte ich diese Möglichkeit geben, dass man das per Handzeichen deutlich machen kann. Wenn du mit deinem Leben den ersten Schritt mit Christus gehen möchtest oder wieder neu mit Jesus auf den Weg kommen möchtest, weil du gemerkt hast, da ist so viel durcheinander geraten, dann mach das vor Gott und vor der unsichtbaren und sichtbaren Welt. Also ich kann jedenfalls sehen. Alle anderen bitte die Augen nach unten. Dann mach das vor Gott fest. Herr, ich möchte wieder einen Schritt mit dir gehen. Ich möchte mich auf diesen Weg mit dir machen. Ich möchte vor dein Angesicht kommen und möchte, dass du mein Leben prägst. Und wenn du das nachher im Gebetsteam noch festmachen möchtest, dass einige für dich beten, dann kannst du nach dem Gottesdienst zum Gebetsteam, das sich hier vorne trifft, kommen und das vor Gott festmachen. Herr, ich gebe dir ganz neu mein Leben. Du weißt den ganzen Müll, aber ich gehe wieder einen Schritt neu mit dir. Lasst uns das so machen. Wäre schön, wenn einige jetzt mit uns beten und während des Gebetes mittendrin werde ich diese Frage dann stellen.